HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Die Corona-Krise ist ein Jahrhundertereignis auch für Europa. Zehntausende Menschen sind bislang gestorben, Hunderttausende infiziert. Die europäische Wirtschaft verharrt im Schockzustand. Es wird eine tiefe Krise, allenfalls vergleichbar mit der von 1929-30, sagen führende Ökonomen. Finden die Europäer gemeinsame Antworten auf diese Herausforderung? Oder werden uns im Dauerstreit die Konstruktionsfehler der Europäischen Union wieder einmal vor Augen geführt? Besonders wenn es um die Solidarität mit dem am härtesten betroffenen Süden geht. Europa, die Wirtschaft und die Corona-Krise. Unser Thema in H-Info Wirtschaft. Wie so oft in der Europäischen Union hat der Kompromiss auch dieses Mal lange auf sich warten lassen. Dann haben sich die europäischen Finanzminister doch noch auf milliardenschwere Hilfen für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs geeinigt. Rund 500 Milliarden Euro stehen jetzt bereit. Zuvor hatte bereits die Europäische Zentralbank ein beispielloses Hilfspaket geschnürt. Es soll die Banken in der Eurozone mit billigem Geld versorgen und die Zinsen für Staaten und Unternehmen weiterhin niedrig halten. Kann das Europa vor einem Einbruch bewahren? Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Der schwere wirtschaftliche Einbruch ist einfach unvermeidlich. Unvermeidlich deshalb, weil die Unternehmen ja jetzt nicht produzieren können und wir haben einfach massive Produktionseinbußen und die liegen eben daran, dass sie auch nicht arbeiten sollen, um die Verbreitung des Virus aufzuhalten. Aber die Hilfen, die beschlossen worden sind, sollen bewirken, dass wir eben keine Welle an Pleiten und keine Entlassungswelle bekommen. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Wirtschaft sich nach dem unvermeidlichen Einbruch im zweiten Quartal, dass sich die Wirtschaft danach wieder erholt.
Professor Jan-Peter Kranen, Direktor des Center for Financial Studies an der Universität Frankfurt.
Ich denke, dass die schnelle Reaktion von EZB und EU sicherlich dazu beitragen, dass im wesentlichen Umfang ein extremes Negativszenario für Europa erst einmal abgewendet werden kann. Und dieses extreme Negativszenario liegt ja auf der Hand. Wir haben diese Stilllegung von ganzen Wirtschaftsbereichen, ganzen Industrien, ganzen Regionen, ganzen Ländern, jedenfalls partiell, für Wochen. Und daraus folgende mögliche Einbrüche werden auf diese Weise wenigstens im Versuch gemildert.
Das Schlimmste soll also verhindert werden. Die Szenarien sind düster. So rechnet der Internationale Währungsfonds damit, dass die Wirtschaft in Deutschland in diesem Jahr um 7% schrumpfen wird. In der Eurozone sogar um 7,5%. Das sei viel schlimmer als die globale Finanzkrise von 2007-2008. Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance.
Die Wirtschaft 2007-2008 wurde letztendlich wegen dem mangelnden Vertrauen und der Banken und dann insgesamt derartig geschädigt. Darauf hat dann die Eurokrise aufgesetzt. Aber jetzt haben die Staaten ja weltweit durch den Shutdown die Wirtschaft lahmgelegt. Und ich persönlich glaube auch, dass die Corona-Krise im Gegensatz zur Finanzkrise ein Gamechanger wird. Ich glaube, die ökonomische Welt in Europa und darüber hinaus wird danach wirklich anders aussehen. Wir werden andere Schwerpunkte sehen. Konsum wird sich aus meiner Sicht anders darstellen. Reisen wird sich möglicherweise anders darstellen. Und das wird erhebliche Veränderungen mit sich ziehen.
Abseits der immer wieder zitierten Zahlen zum Wirtschaftswachstum bzw. zum Einbruch, wie fühlt sich diese Krise an? Martin Lück, Chefanlagestratege des US-Vermögensverwalters BlackRock.
Wir haben gesehen, dass das nicht nur die Angebotsseite trifft, so wie das in der Lehman-Rezession war, also dass praktisch Unternehmen Output verlieren, Produktion verlieren, sondern dass auch die Nachfrage einbricht, weil sie schlicht und ergreifend unmöglich gemacht wird. Wenn wir nicht aus dem Haus gehen dürfen, können wir auch nichts konsumieren oder nur in sehr eingeschränktem Maße. Deshalb fühlt sich diese Krise merkwürdig an, sie fühlt sich anders an. Wir sind in irgendeiner Weise durch unsere eigene Entscheidung dazu verdammt, etwas zu tun, was wir nicht wollen, beziehungsweise etwas zu unterlassen, was wir eigentlich gerne täten.
Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagt:
Wir wissen jetzt schon aus den Daten aus Deutschland, aus Westeuropa, aus den USA, dass der wirtschaftliche Einbruch härter ist als nach der Lehman-Pleite, als während der großen Finanzkrise. Das spüren die Menschen jetzt auch, denn die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland schießt in die Höhe. In Amerika haben schon 10 Millionen Menschen Arbeitslosengeld, Arbeitslosenunterstützung beantragt. das wird sich für die Menschen, für uns alle schlecht anfühlen.
Viele Menschen verlieren ihren Job. Viele sind auf Kurzarbeit, wieder andere versuchen, so gut es geht, ihren kleinen Betrieb über Wasser zu halten. Andere arbeiten meist von zu Hause aus, ganz normal, soweit es das in Zeiten von Corona überhaupt gibt. Die Krise trifft Menschen, Branchen, Industrien, aber auch Länder ganz unterschiedlich, sagt Martin Lück.
Man sieht ja auch, dass in den einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedliche Programme hochgefahren werden. Man sieht jetzt auch, dass die Reaktionsmöglichkeiten der Länder sehr unterschiedlich sind. Wenn man an das Instrument der Kurzarbeit denkt, das wir hier in Deutschland ja haben, das uns auch davor bewahrt hat, eine tiefe ökonomische Krise 2009 zu verzeichnen, das in anderen Ländern erst geschaffen werden muss. Also insofern sind die Reaktionen der Wirtschaftspolitiken sehr unterschiedlich und wahrscheinlich werden auch die europäischen Länder in einem sehr unterschiedlichen Maß durch diese Krise getroffen werden.
Italien, Spanien und Griechenland sind Länder, die besonders unter den Folgen des Virus leiden. Länder, die sich gerade so oder eher kaum von der letzten großen Krise, der Banken- und Staatsschuldenkrise, erholt hatten. Allein für Italien erwartet der Internationale Währungsfonds einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von mehr als 9% in diesem Jahr. Auf der einen Seite ist viel von Solidarität die Rede, wenn es um Finanzhilfen und Rettungspakete geht. Andererseits haben Deutschland und die Niederlande aber bis zuletzt blockiert. Professor Christoph Schallast.
Ich glaube, wir haben zurzeit einen großen psychologischen Schaden. Und dieser psychologische Schaden hat aber schon etwas früher angefangen. Wir haben in Deutschland wirklich großartige Kapazitäten aufgebaut in unseren Krankenhäusern. Wir haben bisher dort keinen Notstand. Und ich glaube, wir hätten in einem ersten Schritt großzügiger helfen sollen. Nicht nur einmal 10 oder 12 Kranke einzufliegen, sondern dort auch zeigen sollen, dass wir mit unseren Nachbarn solidarisch sind. Und genau das zeigt sich jetzt auch bei Diskussionen um die Hilfen. Wir müssen jetzt einfach ein großzügiges Zeichen der Solidarität setzen, sonst werden wir von unseren Nachbarn an diesem Punkt einfach nicht mehr ernst genommen.
Professor Jan-Peter Kranen sagt,
der Schaden wird vor allen Dingen längerfristig darin bestehen, dass die wirtschaftliche Ausgangslage, die vor der Krise ja schon nicht gleich war zwischen Südeuropa und Nordeuropa, sich während der Krise nochmal deutlich verschärft. Denn wir haben sehr umfangreiche und relativ unbürokratische Hilfeleistungen, zum Beispiel hier in Deutschland, und viel kleinere und schwerer zu kanalisierende Hilfeleistungen, etwa in Italien. Ja, und da, wo man schon schwach war, wie in Italien, wird der Abstand einfach größer werden. Und ich glaube, das ist das größte langfristige Problem, was wir zu erwarten haben und was wir mit umfangreicherer europäisch koordinierter Hilfe auch besser in den Griff bekommen würden.
Martin Lück von BlackRock.
Jetzt in der Krise hätte man die Möglichkeit gehabt, sich seitens nordeuropäischer Länder solidarisch zu zeigen, beispielsweise indem man eine einmalige Platzierung gemacht hätte eines gemeinsamen Bonds, eines sogenannten Corona-Bonds, dessen Verwendung dann ganz klar gebunden gewesen wäre, beispielsweise durch eine bessere Aufstellung des Gesundheitssystems in europäischen Ländern, Reaktionsmechanismen auf zukünftige Krisen etc. Man hätte hier wirkungsvoll ein Instrument schaffen können, mit dem man Solidarität einerseits geschaffen hätte und damit auf der anderen Seite gezeigt hätte, dass man nicht immer nur so engstirnig denkt, wie das in Südeuropa uns vorgeworfen wird. Insofern bin ich ein bisschen enttäuscht, dass genau diese Reaktion unterblieben ist bisher.
Corona-Bonds oder Euro-Bonds. Ursula Mayer erklärt uns kurz, was genau damit gemeint ist.
Corona-Bonds sind Anleihen. Die europäischen Staaten könnten sich, so die Idee, statt einzeln jetzt gemeinsam Geld leihen. Dass dieses Geld samt Zinsen zurückgezahlt wird, dafür würden die Staaten ebenfalls gemeinsam gerade stehen, erklärt der Wirtschaftsweise Volker Wieland.
Also ist so, wie wenn jeder Staat für alle anderen birgt.
Wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland würden sich damit hinter hochverschuldete Länder wie Italien stellen. Das hätte für die den Vorteil, dass sie von Investoren Geld zu erheblich günstigeren Konditionen bekommen, als wenn sie ohne die Gemeinschaft im Rücken Schulden machen. Doch gerade in Deutschland ist die Sorge groß, Corona oder Eurobonds könnten erst der Anfang sein. Deutschland müsse dann über Jahre hinweg für die Schulden anderer Länder mithaften, ohne bei der Verwendung dieses Geldes ein Wort mitreden zu können. Denn so gibt der Frankfurter Ökonom Volker Wieland zu bedenken.
Es ist also in keiner Weise zu beeinflussen, wie das Geld ausgegeben wird.
Genau genommen gibt es diese Anleihen noch gar nicht. Diese Finanzinstrumente zu schaffen, braucht Zeit. Zeit, die man in der Krise eigentlich nicht hat, betont Wieland.
HR Info Wirtschaft.
Statt einer gemeinsamen europäischen Anleihe, zum Beispiel eines Corona-Bonds, haben sich die europäischen Finanzminister auf Hilfen verständigt, die überwiegend aus bestehenden Töpfen kommen sollen. Etwa aus dem Euro-Rettungsschirm ESM oder von der Europäischen Investitionsbank. Jörg Krämer hält dies durchaus für solidarisch.
Die Europäer haben sich am Ende geeinigt. Sie haben Italien, auch anderen Ländern, großzügige Hilfe angeboten. Italien, das immer noch von Linkspopulisten regiert wird, will diese Hilfen nicht annehmen. Es ist schade, dass es da zu einem solchen politischen Streit gekommen ist, aber Europa ist grundsätzlich solidarisch. Auch Deutschland ist solidarisch mit Italien.
Wie weit diese Solidarität geht, zeigt besonders eindrucksvoll das Beispiel der Bonds, also der Anleihen. Letzten Endes geht es um die Frage, nehmen wir Europäer gemeinsam Schulden auf und haften gemeinsam dafür, ja oder nein? Der Frankfurter Wirtschafts- und Europarechtler Christoph Schallast.
Corona-Bonds klingt ja erstmal etwas seltsam, ist aber aus meiner Sicht eine gute Bezeichnung. Warum? Weil sie deutlich machen, diese Bonds sind nur gedacht für die Bewältigung dieser Krise. Es sind keine allgemeine Staatsfinanzierung. Es ist eben nicht das, was mit Eurobonds damals beabsichtigt war. Sie dienen wirklich dazu, den Wiederaufbau nach einer spezifischen und von diesen Ländern definitiv nicht verschuldeten Krise wieder aufzubauen. Und von daher halte ich das als Idee gut. Wenn es aus, sage ich mal in Anführungsstrichen, ideologischen Gründen etwa in den Niederlanden und Deutschland nicht möglich ist, dafür Mehrheiten herzustellen, dann muss man es einfach anders verpacken, eben als Wiederaufbaufonds. Ist ja im Grunde nichts anderes.
Der Finanzwissenschaftler Jan-Peter Kranen sagt,
ja, die Europäer tun sich schwer, weil wir eben eine Gemeinschaft von Staaten sind und noch keine föderale oder sonst wie politisch mit gemeinsamer Legitimation handelnde Einheit sind. Dieser Sprung, den wir zwar im Währungsbereich gemacht haben zu einem gemeinsamen Projekt, aber nicht im fiskalischen Bereich, nicht im steuerlichen und nicht im politischen Entscheidungsbereich. Dieser Unterschied in der Organisation von Entscheidungen, der holt uns jetzt ein als eine große Bürde. Denn wenn wir diesen Weg Eurobonds so ohne weiteres diesen Weg einschlagen, das heißt, wir begeben Schulden, die gemeinschaftlich von Europa so geschultert werden, als würde jeder für jeden anderen unmittelbar einstehen, dann überschreiten wir das gegenwärtige politische Mandat, was die Wähler ihren Politikern gegeben haben.
So sieht es auch der Ökonom Jörg Krämer, ein Gegner von Euro- oder Corona-Anleihen.
Wir haben in der Europäischen Währungsunion keine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik, keine gemeinsame Steuerpolitik. Und wenn Sie jetzt hingehen und eine gemeinsame Schuldenaufnahme machen, dass also Deutschland zum Beispiel unbegrenzt für die Schulden mithaftet, die Italien aufnimmt, dann schaffen Sie damit gewaltige Anreize zu einer unsoliden Haushaltspolitik, denn dann kann ein Land sich auf Kosten des anderen verschulden, ohne dass das andere Land einen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik dieses Landes hätte.
Will heißen, wer sich gemeinsam verschuldet, braucht zunächst eine gemeinsame Steuer-, Finanz- und Sozialpolitik. Das lässt Anlagestratege Martin Lück so nicht stehen.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Was muss zuerst da sein? Die Schuldenvergemeinschaftung, um dann tatsächlich auch eine Konvergenz der Sozialsysteme beispielsweise, aber auch viele andere Bereiche zu erzwingen, der Steuerpolitik beispielsweise. Oder muss es andersrum sein? Wir müssen erst eine gemeinschaftliche fiskalische Ordnung herstellen, eine gemeinschaftliche sozialpolitische Ordnung, um dann auch in das Instrument der Schuldenvergemeinschaftung einsteigen zu können.
Die Frage ist also, zuerst gemeinsame politische Standards, wie sie etwa die US-Bundesstaaten mit ihrer Regierung in Washington haben, und dann gemeinsame Schulden, oder zuerst gemeinsame Schulden quasi als Initialzündung für eine tiefgreifende Reform der Europäischen Union. Sören H. Info Wirtschaft, Europa und die Corona-Krise. Befürworter der sogenannten Corona-Bonds, wie Professor Christoph Schallast, sagen, diese Anleihen seien zeitlich befristet und gerade deshalb schon jetzt geeignet, Europa aus der Krise zu helfen.
Gerade die Bezeichnung Corona-Bonds zeigt doch, wir haben hier einen einmaligen Notstand. Genau dafür ist der EU-Vertrag auch ausgelegt. Es gibt eben Notstandssituationen, wo bestimmte Regeln, die ansonsten gelten, außer Kraft gesetzt werden. Das wäre bei einem Erdbeben, aber das ist ja viel schlimmer, was wir im Augenblick hier haben. Das ist ein Angriff auf die Gesundheit Tausender von Europäern und darüber hinaus. Und von daher, wenn man sagt, ja, für diese spezifische Situation, aber nur dafür und auch nur für den Wiederaufbau, wird diese gemeinsame Verschuldung über Anleihen, für die alle Staaten bürgen, geschaffen, dann ist das aus meiner Sicht sehr gut vertretbar.
Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt dagegen:
Man kann 100-mal behaupten, dass Corona-Bonds nur eine Ausnahme wären, dass die gemeinschaftliche Schuldenaufnahme nur für den Zweck gemacht würde, einmalig die Folgen von Corona zu bekämpfen. Wir wissen ja aus den Diskussionen vorher, dass schon häufig Corona-Bonds bzw. Euro-Bonds vorgeschlagen worden waren zur Bekämpfung der vorher schon hohen Arbeitslosigkeit, zur Bekämpfung des Klimawandels. Es werden sich in der politischen Praxis immer wieder Begründungen finden lassen, gemeinsam Schulden aufzunehmen. Und das wird auch passieren, wenn wir einmal Corona-Bonds einführen. Corona-Bonds drohen dann zu einem Dauerzustand zu werden, der Anreize schafft zu unsolidem Haushalten und der sehr viel böses Blut zwischen den Völkern stiften wird.
Martin Lück von BlackRock sagt dagegen:
Man hätte, eben weil wir ganz besondere Zeiten haben, von denen wir hoffen, dass sie so bald nicht wiederkommen, sagen können, das ist eine einmalige Situation. Man hätte sagen können, das ist genau nicht der dauerhafte Einstieg in die Schuldenvergemeinschaftung, sondern das ist eine einmalige Sache, das bleibt auf einmal beschränkt. Und wir machen das nur aufgrund dieser extremen Situation, auch beispielsweise der furchtbaren Bilder, die uns erreichen aus Italien oder inzwischen auch aus Spanien. Dort muss etwas getan werden. Wir Europäer sitzen in einem Boot, wir müssen solidarisch sein. Ich glaube, dass man hier auch etwas tut, das ohnehin jetzt auf andere Arten und über andere Wege sowieso notwendig wird, nämlich dass man ein Stück weit in diese Schuldenvergemeinschaftung geht. Möglicherweise wird es sogar noch wesentlich mehr werden. Wir haben ja jetzt schon durch den Einstieg in die europäische Kurzarbeiterregelung, das ist ein Programm von 100 Milliarden, das die EU auflegt, das wird ja auch schon praktisch in einer gemeinschaftlichen Refinanzierung gestaltet. Und insofern sind wir sowieso schon praktisch auf Umwegen auf dem Weg in die Schuldenvergemeinschaftung. Das wird aber wahrscheinlich noch mehr werden, denn alleine die Schuldenlast Italiens wird wahrscheinlich nach dieser Corona-Krise nicht mehr 135% zum Bruttoinlandsprodukt betragen wie noch vor der Krise, sondern deutlich oberhalb von 150%. Und es kann sein, dass Italien dann sich zu sehr viel höheren Zinsen wird verschulden müssen. Mit anderen Worten, es könnte sein, dass uns genau die Verweigerung einer solchen solidarischen Geschichte mitten hinein in die nächste Euro-Krise katapultiert.
Spätestens dann wäre wieder die Zeit der Populisten. Seit Jahrzehnten schon steht der Vorwurf im europäischen Raum, der laxe und arme Süden könne nicht mit Geld umgehen, der wohlhabende Norden verweigere die Solidarität. Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance.
Natürlich ist das die Diskussion und das zeigt ja auch die, wie ich finde, sehr populistische Reaktion im Augenblick in Italien auf Gelder aus dem ESM-Fonds, die ja vollkommen ohne Bedingungen nach dem letzten Gipfel gewährt werden sollten und jetzt aber trotzdem nicht angenommen werden, weil sie das Etikett ESM darauf haben. Und der ESM war nun mal ein Instrument, mit dem Griechenland zu vielen Maßnahmen gezwungen wurde. Dafür stehen Stichwörter wie Troika und Ähnliches. Und deswegen wollten die Italiener genau das nicht haben. Was man irgendwo auch verstehen kann, aber auf der anderen Seite aufgrund der Veränderung, sage ich mal, der Mittel aus diesem Fonds macht das überhaupt keinen Sinn, ist sogar zum Nachteil der italienischen Bevölkerung.
Aber in nahezu allen europäischen Ländern spielen Rechts- und Linkspopulisten eine nicht zu unterschätzende Rolle und üben einen gewaltigen Druck auf die jeweiligen Regierungen aus, auch auf die deutsche, sagt Anlagestratege Martin Lück.
Da spielt natürlich auch die Angst vor dem rechten Rand eine große Rolle. Das heißt, wenn man jetzt dahergegangen wäre und würde sagen, wir machen einen Corona-Bond, weil wir sind solidarisch und das ist eine einmalige Geschichte. Was wir machen, ist jetzt hier nicht der dauerhafte Einstieg in die Schuldenfinanzierung, sondern wir stellen praktisch Südeuropa im Grunde unsere Bonität zur Verfügung und ermöglichen damit eine günstigere Kreditaufnahme. Dann wäre das natürlich sofort von den rechten Kreisen in Deutschland aufgegriffen worden. Jetzt ist der Damm gebrochen, jetzt sind wir in die Schuldenvergemeinschaftung eingestiegen. Und aus dieser Angst heraus hat vermutlich die Bundesregierung das vermieden wie der Teufel das Weihwasser. Das hat nichts damit zu tun, dass man wirklich glaubt, der Süden Europas sei fauler als der Norden. Aber es ist die Angst vor dem politischen Rand, die hier wieder mal gesiegt hat.
Jörg Krämer von der Commerzbank.
Die Links- und Rechtspopulisten in den einzelnen Ländern würden natürlich dann sofort ihren Wählern aufs Brot schmieren, ihr bezahlt eigentlich für die anderen Länder? Und denken Sie mal daran, wenn in einem hochverschuldeten Land ein großes Investitionsprojekt gefahren würde oder eine soziale Wohltat beschlossen würden, dann würden hier die Rechtspopulisten natürlich sagen, das bezahlt ihr Deutschen, nicht wahr? Also dadurch kommt sehr viel böses Blut auf. Und das wäre nicht notwendig, wenn die einzelnen Staaten sich eigenverantwortlich um ihre Finanzen kümmern würden.
Solange also gemeinsame Schulden über gemeinsame Anleihen in Europa vor allem aus politischen Gründen und wegen des Widerstands einiger Länder nicht möglich sind, geht es um andere Lösungen, insbesondere beim Neustart der europäischen Wirtschaft. Jan-Peter Kranen, Direktor des Center for Financial Studies an der Uni Frankfurt.
Wir haben durch diese Pandemie eine wesentlich stärkere Betroffenheit in Südeuropa als in Nordeuropa. Und von daher könnte man ein europäisch gedachtes Finanzierungsmodell, das nationale Schulden verwendet, sich vorstellen, bei dem eben ein größerer Teil aus den Nordstaaten kommt als aus den Südstaaten, wo die Verwendung aber wiederum im größeren Teil in den Südstaaten und nicht in den Nordstaaten liegt. Das wäre eine, wenn man so will, eine gelebte Solidarität. Die muss natürlich gut durchdacht und konstruiert sein, damit das kein Geld ist, das man einfach wegwirft, sondern im Gegenteil, das zu einem Wiedererstarken der südeuropäischen Wirtschaft führt. Aber so sollte das meiner Meinung nach passieren.
Die Rede ist von einem gemeinsamen Budget oder Fonds, wie ihn etwa der französische Finanzminister für die Zeit nach der Krise vorgeschlagen hat. Woher käme das Geld dafür? Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance.
Naja, letztendlich kommt er aus den Haushalten der EU-Mitgliedstaaten und da natürlich aus den Haushalten der Nettogeberländer. Und das sind die Länder Deutschland, Niederlande, die nordeuropäischen Länder. Die werden dort mehr einzahlen müssen. Und die wiederum werden ihre Einzahlungen, wenn sie es nicht aus dem Haushalt finanzieren können, was ja angesichts der milliardenschweren Hilfsprogramme, die national laufen, sehr unwahrscheinlich ist, werden selbst sich verschulden. Nur dann verschulden sie sich nur selbst für den Anteil, den sie in den Fonds einzahlen. Und das ist zumindest, vermute ich mal, in Deutschland und in Irlanden leichter akzeptierbar.
Ökonom Jörg Krämer ist auch kein Freund eines gemeinsamen europäischen Fonds.
Wiederaufbaufonds, das hört sich so an, als hätten wir hier einen Krieg durchgemacht. Ich glaube, das Bild ist falsch. Entscheidend für eine Erholung der Wirtschaft ist jetzt, wie schnell der Staat in der Lage ist, verantwortlich die Beschränkungen zurückzufahren, damit es eben den Unternehmen erlaubt ist, wieder mehr zu produzieren, ihre Produktion hochzufahren. Wir brauchen nicht unbedingt einen Wiederaufbaufonds. Das Entscheidende ist, dass der Staat den Unternehmen und ihren Beschäftigten eine Perspektive gibt, wie es nach den Corona-bedingten Schließungen weitergeht.
Allerdings ist die Ausgangslage in den einzelnen Ländern Europas äußerst unterschiedlich. Die einen haben finanziellen Spielraum, wie etwa Deutschland oder Frankreich, andere wie Italien, Spanien oder Griechenland nicht. Die Verschuldung ist für sie schon jetzt ein enormes Problem und sie dürfte durch Corona weiter steigen. Was bedeutet das für Europa? Martin Lück von BlackRock.
Das wird vermutlich bedeuten, dass die Europäische Zentralbank noch sehr lange wird europäische Anleihen aufkaufen müssen, und zwar sowohl auf der Seite der Staatsschulden als auch auf der Seite der Unternehmensanleihen, weil man natürlich verhindern möchte, dass die Zinsen zu stark nach oben gehen. Und wenn die EZB einen großen Teil der Anleihen aus dem Markt herauskauft, dann kann man damit den Anstieg der Zinsen einigermaßen steuern. Insofern heißt es für die europäische Wirtschaft, dass wir noch lange nicht auf dem Weg zur Normalität sind. Wenn wir jemals davon geträumt haben und uns vorgestellt hätten, dass die Geldpolitik normalisiert werden könnte, dass die EZB nicht nur aus den Anleihekäufen aussteigt, sondern dass auch die Zinsen irgendwann mal wieder normalisiert werden, dass diese Illusion auf lange, lange Zeit erstmal passé ist.
Lange, lange Zeit also keine steigenden Zinsen. Krise als Normalzustand sozusagen. Das erwartet auch der Frankfurter Finanzwissenschaftler Jan-Peter Kranen.
Dieses Ereignis wird uns sehr lange beschäftigen. Einmal, weil die wirtschaftlichen Folgen tiefgehend sind und auch lange Zeit brauchen werden, wieder, ich sag mal, auszuheilen. Zweitens, weil Corona selber, so was wir bisher aus dem medizinischen Bereich hören, eine doch für einige Zeit wiederkehrende Problematik sein wird und nicht mit den ersten Lockerungen dann auch schon beendet sein wird. Und drittens, weil wir versuchen werden, unsere politischen und Finanzsysteme so umzubauen, dass zukünftige ähnliche Entwicklungen wie in dieser Pandemie besser verdaut werden können. dass wir also sozusagen robuster als europäisches Wirtschafts- und Finanzsystem werden, um solche Schocks in der Zukunft von vornherein klüger auffangen zu können.
Aus der Krise lernen, eine engere politische, soziale und wirtschaftliche Zusammenarbeit, das könnte für die Europäer eine Lehre aus Corona sein. H-Info Wirtschaft gibt's jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.